Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über Dividenden-Euphorie bei RWE, Analystenlob für Infineon und den Börsengang von Billow-Modehändler Shein. Im Thema des Tages sprechen wir über das milliardenschwere Erbe eines ewigen Spielverderbers. Und in der AAA-Idee erklären wir Laurin mal die Welt des Fußballs. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter
und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Mittwoch, der 29. November, und wir wünschen euch einen mutigen Start in den Tag. Ja, an Mut hat es gestern eindeutig gefehlt an der Börse. Es dominierte dann doch mindestens Zurückhaltung aus Sorge vor den Inflationszahlen für die USA und die EU, die ja diese Woche noch kommen werden. Der DAX, der schaffte immerhin ein hauchdünnes Plus von 0,2%, blieb damit aber weiter knapp unter der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke.
Ja, ganz vorn im DAX, da lag mit einem Plus von rund 3% RWE. Die haben neue höhere Mittelfristziele ausgegeben. Die Aktionäre, die sollen davon dann auch über eine höhere Dividende profitieren. Die soll jährlich zwischen 5% und 10% steigen. Ja, das kommt natürlich gut an.
Der Chip-Hersteller Infineon, der bekam gute Noten von den Analysten von Jefferies. Der Münchner Konzern, der sei so gut wie keiner der Konkurrenten im Bereich der Halbleiter für die Autoindustrie aufgestellt. So lautete zumindest das Urteil der Analysten. Und entsprechend rechnet Jefferies damit, dass Infineon Marktanteile gewinnen kann. Für die Aktie ging es dann auch rund 2% rauf.
Aber den Verlierern im DAX gab es gestern mal wieder kaum Überraschung. Es waren die üblichen Verdächtigen, muss man inzwischen echt schon sagen, die da wieder mit dem deutlichsten Minus dastanden. Zalando, Bayer und Siemens Energy, ja, deren Aktien sackten um bis zu 5,4% ab. Im Fall von Bayer, da nähert sich der Kurs inzwischen der 30-Euro-Marke. Da stand die Aktie zuletzt 2005 mal drunter.
Die ewigen Sorgenkinder, wir werden sie nicht los in diesem Jahr vermutlich. An den US-Börsen, da gab es auch eher wenig Bewegung. Der Dow, der schloss 0,2% höher. Für den Nasdaq ging es um 0,3% drauf. Auch hier eben gespanntes Abwarten, wie sich Inflation und damit eben auch die Zinsaussichten entwickeln. Dass es dann doch noch zarte Pluszeichen gab, das lag an den Signalen der Fed, die da kamen. Es gäbe gute ökonomische Argumente für eine geldpolitische Lockerung, falls die Inflation noch weitere Monate zurückgehe. Das sagte Fed-Direktor Christopher Waller. Er wollte sich jetzt aber auch nicht auf eine konkrete Zeitspanne festlegen.
Und dann hat gestern noch der chinesische Modehändler Shein laut Reuters einen US-Börsengang beantragt. Zuletzt war der Online-Händler aus China mit rund 60 Milliarden Dollar bewertet worden. Dass die an die Börse wollen, das ist Gerücht, gibt es ja schon seit einiger Zeit. Jetzt sind offenbar auch die Antragsunterlagen eingereicht. Ja, das könnte also noch ein ziemliches Ereignis werden. Schauen wir uns vielleicht in den nächsten Tagen auch noch mal etwas genauer an, diesen Börsengang.
Und dann kommen wir noch zu den Terminen. Es gibt nur ganz wenige Zahlen heute. Foot Locker kommt mit den Q3-Ergebnissen, ebenso Salesforce. Dafür gibt es aber jede Menge Konjunkturdaten. Das Statistische Bundesamt, das gibt die Inflationsrate für November 2023 bekannt. Außerdem haben die Statistiker dann noch Zahlen zu den Reallöhnen in Deutschland. Dann kommt der neueste Wirtschaftsausblick der OECD, ebenso die zweite Schätzung des BIP-Wachstums fürs dritte Quartal in den USA. Und der DIHK, der stellt dann noch seinen Fachkräftereport vor. Und unsere, eure, die deutsche KfW, die feiert 75. Geburtstag, also schon mal Happy Birthday.
Oh, Happy Birthday, KfW.
Das Thema des Tages.
Es gibt ja so Unternehmen, Philipp, die sind einfach untrennbar mit ihren Chefs verbunden und verknüpft. Elon Musk, etwa mit Tesla. Apple und Steve Jobs war bis zu dessen Tod so ein Beispiel, aber eben auch Warren Buffett und Berkshire Hathaway. Dessen Investmentfirma ist ja quasi Buffett, das Orakel von Omaha. Dabei wird aber eben auch oft übersehen, dass hinter den Menschen im Rampenlicht oft erfolgreiche, ich sag mal, Arbeiter im Hintergrund stehen. Bei Berkshire Hathaway zum Beispiel dessen Vize Charlie Munger.
Ja, wie ist das jetzt bei uns beiden, Laurin, wenn es da immer einen Primus gibt und einen Zuarbeiter. Aber das können wir ja später nochmal klären.
Wir sind doch gleichberechtigt, Philipp, na klar.
Also eben jener Charlie Munger, der ist gestern im Alter von 99 Jahren gestorben. Also das kam dann nicht mehr wahnsinnig überraschend. Aber ist ja dann doch immer, er war Buffetts engster Berater und Freund seit 6 Jahrzehnten, muss man sich auch mal vor Augen führen, 60 Jahre, und hat milliardenschwere Entscheidungen von Berkshire Hathaway maßgeblich mitgetroffen. Nachdem die Meldung bekannt wurde, sagte die Aktie zwar etwas ab, aber man muss sagen, mit einem Minus von 0,4%, da hält sich das noch sehr in Grenzen.
Ja, die beiden kannten sich wirklich gut und Munger war ja vor allem dafür bekannt, Buffett zu bremsen. Der Star-Investor, der nannte seinen Vize den Abominable No-Man, also als Redewendung übersetzt sowas wie den ewigen Spielverderber. Die beiden, die hatten nämlich ursprünglich ganz unterschiedliche Investmentansätze. Das zeigte sich auch vor allem in der Anfangszeit. Auf Buffett, da geht ja das sogenannte Cigar-Butt-Investing zurück. Bei der Strategie, da geht es darum, Unternehmen zu finden, die der Markt eigentlich längst abgeschrieben hat. Ja, und sie deshalb zu einem Marktwert unter ihren bilanzierten Vermögenswerten gehandelt werden. Deshalb eben auch Cigar-Butt, also Zigarettenstummel, weil eben nichts mehr übrig ist.
Naja, ein bisschen was eben schon noch übrig. Man holt eben noch ein bisschen Tabak raus aus dem Stummel. Aber
das stimmt.
Munger wiederum fokussierte sich auf erfolgreiche Unternehmen zu vernünftigen Preisen, weil er davon ausging, dass deren langfristige Einnahmen die verhältnismäßig höheren Preise an der Börse dann mehr als ausgleichen würden. Tja, und diese Strategie, die hat sich dann nach und nach auch Buffett durchaus auf die Fahnen geschrieben. Im Jahr 2015, da hat er mal gesagt, Zitat, Charlie drängte schon seit einigen Jahren auf diesen Kurs, aber ich war einfach ein langsamer Lerner. Ja, und Berkshire sei nach Charlies Vorbild aufgebaut worden, sagt er dann auch noch weiter.
Und genau das zeigt sich heute auch im Portfolio von Berkshire. Apple ist die mit Abstand größte Position, gefolgt von der Bank of America, American Express, Coca-Cola und Chevron. Alles also ziemlich solide Schwergewichte. Umgekehrt soll es aber auch Munger gewesen sein, der Buffett vor allem zu Tech-Aktien geführt hat. Das hat er ebenfalls mal verraten. Und so wettete Berkshire zuletzt zum Beispiel erfolgreich auf Unternehmen wie den chinesischen E-Autobauer BYD oder auch Iskar, einen israelischen Werkzeugmaschinenhersteller.
Munger fiel schon in den 60ern als genialer Investor auf. Das Wall Street Journal hat da gestern einen ganz interessanten Vergleich aus der Anfangszeit gezogen. Zwischen 1962 und 1969, da legte der S&P 500 im Durchschnitt 5,6% pro Jahr zu. Buffetts Beteiligungen erzielten in dieser Zeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von, Achtung, 24,3%. Die von Munger sogar noch etwas mehr, 24,4%. Und einen ähnlichen Erfolg haben beide auch über die Jahrzehnte hinweg bei Berkshire eingefahren. Zwischen 1965 und 2021, da legte die Aktie jährlich um durchschnittlich 20,1% zu und damit etwa doppelt so viel wie der S&P 500.
Ja, zum Berkshire-Vize wurde Munger übrigens erst 1978, obwohl sich die beiden schon deutlich länger kannten. Beide stammten aus Omaha, Nebraska, wo Munger als Teenager bei Buffett & Son arbeitete. Ganz witzig, dem Lebensmittelladen von Buffetts Großvater. Persönlich, da trafen die beiden aber erst 1959 aufeinander und tauschten sich ab da dann aber auch regelmäßig aus.
Für Aufsehen sorgten auch die legendären Jahreshauptversammlungen von Berkshire Hathaway in Omaha, quasi dem Wutz Stock des Kapitalismus. Die beiden haben sich da auf der Bühne vor 10.000 begeisterten Berkshire-Aktionären immer wieder hingesetzt und bis zu 6 Stunden lang Fragen beantwortet mit oft ja ziemlich witzigen Sprüchen, die dann auch teilweise viral gegangen sind in den sozialen Netzwerken. Damit ist jetzt zumindest wohl Schluss.
Ja, ihr seht also, der Tod von Munger, der ist schon ein bedeutender Einschnitt für Berkshire. Nicht nur, weil er das Unternehmen eben maßgeblich geprägt hat, sondern auch, weil Buffett und Munger ja unzertrennlich schienen. Was das jetzt für Berkshire selbst bedeutet, das werden die kommenden Wochen zeigen. Die erste Stellungnahme zum Tod war lediglich ein paar Sätze lang. Aber es zeigt doch eben auch nochmal die Verwundbarkeit von Berkshire insgesamt, denn auch Warren Buffett ist ja schon 93 Jahre alt.
Die AAA-Idee des Tages.
Laurin, mit Fußball kennst du dich ja nicht so aus, ne?
Das ist eine Unverschämtheit. Wie kommst du jetzt darauf?
Na, weil du Anhänger von Hannover 96 bist. Da lasse ich Unkenntnis als mildernden Umstand zu deinen Gunsten gelten.
Ja, also erstmal hier nichts gegen die Perle des niedersächsischen Fußballs. Immerhin waren wir deutscher Meister 1938 und 1954. Und ich sag mal so, die Polizei, die musste in unserem Stadion noch keine Reizgasbomben zünden, wie jetzt zum Beispiel bei deiner Eintracht.
Ja, da fehlt halt einfach die Leidenschaft bei euch. Aber Lirum Larum.
Ah, ja.
Also Eintracht Frankfurt ist ein Traditionsverein, fünffacher Pokalsieger, Meister 59 und nicht zu vergessen Europapokalsieger 1980 und 2022 unvergessen. Da kann euer Provinzclub im Besitz von einem Hörgerätefabrikanten und einem Drogeriemarktbesitzer echt einpacken.
Ja, ganz, ganz toll. Ja. Aber ich kann dich auch irgendwie verstehen. Also ich meine, außer Fußball habt ihr in Frankfurt ja auch wirklich nichts zum Freuen. Ne? Aber dann nähern wir uns jetzt immerhin schon mal irgendwie dem Thema. Das ist ja schließlich ein Börsen- und kein Fußball-Podcast. Und nur fürs Protokoll, die 50-plus-1-Regel, die bleibt bei meinen 96ern natürlich gewahrt.
Ja, zum Glück, sonst könntest du ja gleich Wolfsburg-Fan werden. Aber wir wollen uns heute aus gegebenem Anlass mal den Fußballvereinen an der Börse widmen. Und da vor allem einem, nämlich der Borussia aus Dortmund.
Ja, dort war nämlich in dieser Woche Hauptversammlung in der Westfalenhalle, nicht im Westfalenstadion. Und Aki Watzke ist mal nicht mit Meckereien über den Tabellenstand aufgefallen, sondern war diesmal tatsächlich mit dem Aktienkurs unzufrieden.
Wobei man sagen muss, dass der BVB gestern Abend immerhin den altehrwürdigen AC Milan in der Champions League mit 3:1 auswärts besiegt hat. Aber für Aktionäre dürfte trotzdem eine andere Nachricht interessanter gewesen sein, nämlich, dass die Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA im Geschäftsjahr 2022-23 endlich wieder einen Gewinn gemacht hat. Zwar nur 10 Millionen Euro, aber immerhin, in den Corona-Jahren, da hatte der Verein rund 150 Millionen Euro miese gemacht.
Watzke war jedenfalls enttäuscht, dass sich das im Kurs bislang kaum wieder gespiegelt hat. Der lag 2019, also vor der Pandemie, bei knapp 10 Euro und momentan krebst er bei weniger als 3,60 Euro herum. Wobei die Mannschaft natürlich nicht ganz unschuldig daran ist, denn es gab ja durchaus ein Zwischenhoch im Mai, da kletterte die BVB-Aktie an einem Freitag mal bis auf 5,88 Euro hoch und es war jener Freitag vor dem Saisonfinale, dass die Borussia spektakulär vergeigt hat, ihr erinnert euch, und sicher vom FC Bayern die schon längst sicher geglaubte Meisterschaft dann noch abnehmen ließ. Entsprechend ging es dann auch am Montag danach wieder runter auf 4,13 Euro.
Ja, besser könnte man das Problem mit solchen Fußballaktien kaum illustrieren. Sie sind halt extrem abhängig von den Ereignissen auf dem Platz, auch wenn es vielleicht sogar gute Gründe gäbe, dass sich wirtschaftlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert durch so einen Sieg oder eine Niederlage. Denn die Voraussetzungen in Dortmund, die sind schon immer, doch ziemlich gut, auch wenn diese Saison jetzt in der Bundesliga mit aktuell Platz 4 sicher noch ausbaufähig ist. Aber das Stadion ist eigentlich immer ausverkauft. Der BVB spielt in der Champions League, gewinnt da sogar noch, also könnte echt schlechter laufen.
Ja, und die Millionen vom Bellingham-Verkauf, die hat der BVB ja auch immer noch auf der hohen Kante. Da ist ja gar nicht so teuer eingekauft worden im Sommer. Aber so richtig glauben die Anleger zum Leidwesen von Aki Watzke eben nicht an eine glorreiche Zukunft für Schwarz-Gelb. Die Analysten wiederum, die sehen jedenfalls Potenzial und haben im Schnitt ein Kursziel von 5,40 Euro ausgegeben. Und tatsächlich nach dem Schlusspfiff gegen den AC Milan, da ging es nachbörslich rasant um fast 8% auf knapp 3,90 Euro rauf.
Tja, da sieht man, wie volatil das Ganze ist. Fußballaktien sind daher eher was für Zocker oder eben für Fans. Der BVB ist auch nicht der einzige Verein an der Börse, aber auch für die Aktie des Premier League Clubs Manchester United sah es dieses Jahr nicht besonders gut aus. Seit Jahresbeginn ging es mehr als 14% abwärts, aber der Verein steht ja auch nur auf Platz 6 der Premier League. In der Champions League, da muss Man United heute Abend gegen Galatasaray ran.
Es gibt aber auch eine Aktie für die Fans von unterklassigem Fußball.
Hört, hört, unterklassiger Fußball und das aus dem Mund eines 96ers.
Ach, wo fange ich da an? Also wir spielen in der zweiten Liga gerade um den Aufstieg mit, lieber Philipp. Und wir sind in der ewigen Tabelle, glaube ich, immer noch auf Platz 16. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber wir sind quasi ewig betrachtet immer noch in der ersten Liga. Und außerdem spielen wir definitiv höherklassiger als die Spielvereinigung Unterhaching, denn die meinte ich, die hat es nämlich in die dritte Liga verschlagen und eine Aktie gibt es da aber trotzdem. Die ist auf Jahressicht allerdings mehr als 33% gefallen und da fehlt natürlich auch die Hoffnung auf Champions League Glanz, zumindest in den kommenden Jahren. Immerhin haben sie am Samstag aber den Lokalrivalen 1860 München mit 1:0 geschlagen. Das hat jetzt dem Kurs aber bislang nicht wirklich geholfen.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also AAA@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier im Podcast-Player eures Vertrauens eine Bewertung. Gestern haben wir euch an dieser Stelle ja von Manuels sogenannter Altlast berichtet, der überlegt, ob er seine Anteile an einem aktiven Fonds verkauft, versteuert und das Geld dann in einen günstigeren, ähnlichen ETF investieren sollte. Hat mit dem Fonds auch ziemlich Gewinn gemacht, 130%. Wir konnten da gestern wegen zu vieler Unbekannter nicht wirklich helfen, aber unser Hörer Daniel, der hat die ganze Sache mal theoretisch durchgerechnet und uns dann geschrieben. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Manuel bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro, das haben wir jetzt einfach mal als Beispiel genommen, dann demnach 13.000 Euro Gewinn hätte und darauf 3.428,75 € Steuern zahlen müsste. Ja, und Daniel hat ausgerechnet, wenn der aktive Fonds und der ETF dann beide jährlich 7% Ertrag bringen würden, dann läge der ETF nach 11 Jahren vorn.
Ja, und der hat noch zwei weitere wichtige Anmerkungen gemacht, beziehungsweise Tipps gegeben. Manuel könnte natürlich auch nicht alle Anteile auf einen Schlag verkaufen, sondern über die nächsten Jahre verteilt und so dann seinen Steuerfreibetrag nutzen. Da ist definitiv was dran, wenn der Freibetrag nicht eben schon für andere Erträge ausgereizt ist. Da muss man dann immer schauen. Und Daniel merkt auch völlig zu Recht an, dass Manuel irgendwann ja ohnehin Steuern auf den Gewinn zahlen müsste. Entweder jetzt oder eben dann in Zukunft. Damit würde sich der Wechsel auf den ETF dann ja auch in jedem Fall lohnen. Ihr seht also, wer uns schreibt, der bekommt das geballte Wissen der AAA-Community. Das solltet ihr nicht verpassen, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.